Heute mal ein ganz anderes Thema. Heute spreche ich mit Cordula und Nina über das Thema virtuelle Assistenz und wie virtuelle Assistenzen überhaupt arbeiten und wie sie uns als EinzelunternehmerInnen oder auch kleine Unternehmen oder größere Unternehmen unterstützen können. Was hat das mit Marketing zu tun? Ich sag mal so, das hat etwas eher damit zu tun, wie du unternehmerisch unterwegs bist und ab wann du dir überlegen kannst, FreiberuflerInnen mit ins Boot zu holen, ohne ein großes Team aufzubauen. Los geht's! Moin zusammen und herzlich willkommen beim Content Marketing Podcast von Unbekannt zu Ausgebucht. Das hier ist der Schreibmarketing und Mindset Podcast und ein bisschen unternehmerischer Kram ist offensichtlich auch dabei, mit Energie, Freude am Tun und jede Menge guter Laune. Ich treffe mich regelmäßig mit interessanten, spannenden und sehr klugen Leuten, um zu erfahren, wie sie so unterwegs sind, warum sie tun, was sie tun, wie sie es tun und um von ihnen zu lernen. Außerdem gebe ich meine Erfahrungen rund ums Schreiben und rund ums Marketing zum Besten, in der Hoffnung, dass es dir auf deinem Weg ein Stück weiterhilft. So, heute mit mir zusammen sind die wunderbare Cordula Leonhardt und die Nina von Wichelhaus. Das sind die beiden Hosts des VA Happiness Podcasts. Und zwar geben die beiden Insights der virtuellen Assistenz zum Besten. Und ich habe mir gedacht, wir sprechen einfach mal darüber, was machen denn virtuelle Assistenzen überhaupt so? Und wie können sie uns unterstützen, vielleicht auch im Marketing, aber auch andere Sachen abnehmen, damit wir wieder mehr Zeit zum Marketing und zum Schreiben haben. So, herzlich willkommen Cordula, herzlich willkommen Nina im Content Marketing Podcast. Schön, dass ihr da seid.
Ja, hallo, hallo. Anja.
Ich freue mich voll. Also so heute mal wieder ein Interview mit Zweien. Wir müssen mal gucken, wie wir das irgendwie so hinkriegen. Aber irgendwie machen wir das schon. Ich denke mal, das ist kein Problem. Ihr beide seid virtuelle Assistentinnen. Erzählt mir doch mal bitte, wie ihr dazu gekommen seid. Vielleicht, Cordula, fängst du einmal an.
Ja, sehr gerne. Bei mir war das im Jahr 2021. Ich war noch in einer Festanstellung, also sowieso schon über 20 Jahre immer in einem Angestelltenverhältnis, in der Firma dann 10 Jahre und zuletzt dort in der Einkaufsabteilung. Und das hatte mir nicht mehr ganz so viel Freude bereitet und ich wollte wieder in den Bereich Assistenz wechseln, aber erst mal im Sinne vom Angestelltenverhältnis, weil ich die virtuelle Assistenz noch gar nicht kannte.
Ah, okay.
Und weil ich ein Podcast-Hörer bin, ich liebe einfach Podcast, habe ich einfach, warum auch immer, ins Suchefeld bei Spotify Assistenz eingegeben und kam auf den Podcast Office Geflüster von Julia Theresa Kohl. Und da ging es plötzlich um die virtuelle Assistenz und es klang alles noch sehr viel schöner, als einfach mich als Assistenz zu bewerben, sondern einfach als Selbstständige dieses Business anzubieten für andere. Und dann, ja, habe ich meinen Job gekündigt und mein Business aufgebaut.
Ah ja, krass. Und Nina, wie war das bei dir?
Ja, ich habe da auch so ein, also bei mir war das ähnlich, dass die virtuelle Assistenz quasi in mein Leben kam und ich nicht aktiv danach gesucht habe, sondern irgendwann über den Begriff gestolpert bin und da ich sowieso gerade dabei war, ja, mein Leben quasi neu auszurichten, so ein bisschen beruflich und ja, so ein bisschen danach gesucht habe, lange Zeit vorher, was ich denn machen könnte, aber noch nicht so richtig das Richtige gefunden hatte, habe ich dann irgendwann gedacht, okay, jetzt nimmst du diesen Druck mal raus und hörst mal auf zu suchen. Und dann passierte das, was sehr häufig passiert. Wenn man den Druck rausnimmt, dann kam die virtuelle Assistenz zu mir. Ich weiß gar nicht mehr ganz genau, wo ich es das erste Mal gelesen habe. Dann habe ich angefangen, mich darüber zu informieren, ganz viel recherchiert und wusste ziemlich schnell, okay, das ist das, was ich machen will. Ja, und dann bin ich auch ziemlich schnell losgestartet.
Ah, krass. Ich sag mal so, die meisten oder ich glaube, dass vielen HörerInnen gar nicht so klar ist, was virtuelle AssistentInnen denn überhaupt alles machen und wie man mit virtuellen AssistentInnen zusammenarbeiten kann. Ich habe euch ja eingeladen, weil ich denke, dass es echt wahnsinnig wichtig ist, gerade für Solo-Selbstständige, da vielleicht auch mal drüber nachzudenken. Ich denke aktuell auch gerade wieder drüber nach. Warum oder was nehmt ihr an Arbeiten ab? Was macht ihr alles für eure KundInnen und was habt ihr überhaupt für KundInnen, Cordula?
Ja, also es ist wirklich so, dass wir virtuellen Assistentinnen alle ein recht unterschiedliches Portfolio haben, was es ja, ja auch so interessant macht, so dass jeder halt nach seinem Bedarf sich eine virtuelle Assistenz buchen kann. Bei mir ist es wirklich das stupide Backoffice größtenteils, diese trockene Arbeit, das liebe ich sehr, aber auch ein bisschen Podcast-Technik oder auch E-Mail-Marketing, genau. Und ich habe Kunden aus dem Bereich Sportcoaching, aus dem Bereich Vertrieb habe ich ganz viel, wo ich dann auch viel in der Recherche tätig bin. Dann habe ich auch tatsächlich einen Rechtsanwalt, da bin ich dann wirklich tief in den Excel-Listen drin. Ja, also aus den unterschiedlichen Branchen. Demnächst starte ich mit einem Elektronikunternehmen, darf dort die Urlaubsvertretung übernehmen im Bereich Bestellwesen und Auftragsabwicklung. Aus dem Bereich komme ich auch, freue ich mich besonders drauf. Ja, das sind so meine Bereiche und Nina ist da ja nochmal ganz anders aufgestellt.
Da bin ich gespannt, Nina. Was ist dein Haupttätigkeitsfeld?
Also bei Cordula und mir überschneidet sich das Backoffice so ein bisschen, wobei Cordula da noch ein bisschen tiefer in den Excel-Listen steckt als ich. Ich bin dann eher so im Backoffice, vielleicht auch von Online-Shops und so unterwegs und helfe auch Menschen bei diversen Projekten, wenn sie ein Projekt starten wollen, dass sich einfach, ja, was man vielleicht nicht alleine bewerkstelligt bekommt, weil man einfach nur zwei Hände und zwei Augen hat, dann ist es oft hilfreich, wenn man noch jemanden an der Seite hat, der einen dabei unterstützen kann. Ansonsten bin ich breit aufgestellt. Ich mache ganz viel Kundenmanagement, Eventmanagement aber auch und auch das E-Mail-Marketing ist in meinem Portfolio. Genau, das ist so ein bisschen das, was ich als virtuelle Assistentin hauptsächlich anbiete. Aber wie gesagt, in der Projektbegleitung bin ich auch sehr viel unterwegs und helfe da Menschen einfach bei unterschiedlichsten kleinen Projekten oder größeren Projekten, diese auch umzusetzen. Und ja, mal ist das ein einmaliges Projekt, mal ist das vielleicht ein wiederholbares Projekt. Das ist sehr unterschiedlich. Meine Kunden kommen auch aus den unterschiedlichsten Bereichen. Das muss man grundsätzlich sagen, eine VA ist quasi ein Freelancer, ein freier Mitarbeiter. Man kann als VA sowohl mit Einzelunternehmern zusammenarbeiten als auch mit Startups. Das sind so die beiden Berufsfelder, die ich hauptsächlich betreue. Ich habe aber auch schon mit größeren Unternehmen zusammengearbeitet, aber auch die klassischen KMUs sind auf jeden Fall können auf jeden Fall profitieren von der Zusammenarbeit mit einer virtuellen Assistenz. Grundsätzlich ist die Zusammenarbeit mit einer VA, glaube ich, für so gut wie jeden hilfreich, unterstützend und wertvoll.
Ja. Ja, krass. Macht ihr auch sowas wie Buchhaltung zum Beispiel oder ist das wieder ein anderer Bereich? Witzig. Ihr werdet ihr öfter gefragt, offensichtlich.
Ja, also das ist tatsächlich etwas, was Nina und ich nicht anbieten, aber was eine mit der meistgefragtesten Dienstleistung ist, ja.
Ach krass, ja. Also ich habe eine virtuelle Buchhalterin, ne? Also so nicht eine VA, sondern ich habe eine virtuelle Buchhalterin. Und ich habe mir das fast gedacht, dass das bei euch nicht mit im Portfolio ist. Aber ne, so um das so mal so ein bisschen abzugrenzen. Aber es gibt sicherlich auch VAs, die das mitmachen. Mhm. Oder ist es dann immer gleich die Buchhaltung? Wie ist da eure Erfahrung?
Nein, das kann auch auf jeden Fall die vorbereitende Buchhaltung sein. Das kann aber auch das komplette Programm an Buchhaltung sein. Und ja, grundsätzlich muss man mal sagen, dass es über 100 mögliche Dienstleistungen gibt, die man als VA anbieten kann. Also da gibt's wirklich, da findet fast jeder etwas, was er irgendwie ja gerne macht und schon mal gemacht hat und vielleicht auch kann oder worin er sich vielleicht weiterbilden möchte. Da ist es ja auch so, dass man viele Bereiche ja vielleicht irgendwann, wenn man als VA startet, erst kennenlernt, weil man in dieses Online-Business reinstartet und dann erst feststellt, Mensch, das interessiert mich auch, da will ich mich nochmal weiterbilden und dann einfach eine Weiterbildung in der Richtung macht, vielleicht Kurse belegt, wie auch immer. Das war bei Cordula und mir bei uns beiden ja auch so.
Ah, okay. Und ich sag mal, wie kommt ihr an KundInnen? Also so, ich sag mal, das ist ja jetzt auch nicht so ganz einfach. Macht ihr stumpf Kaltakquise, ruft bei Unternehmen an? Nein, werdet ihr nicht machen. Also ich weiß das ja auch, aber ich habe euch ja auch online gefunden. Also von daher weiß ich ja schon so ein bisschen, wie ihr so unterwegs seid. Aber wie gehe ich jetzt als virtuelle Assistentin, wie gehe ich vor? Wenn ich jetzt sage so, ah, krass, habe ich ja noch nie was von gehört, kann ich mir auch mal überlegen. Wie seid ihr dann vorgegangen, um überhaupt euch am Markt bekannt zu machen?
Also ich hatte tatsächlich damit gestartet, Firmen erstmal in der Region anzuschreiben und war damit sehr erfolglos.
Mhm. Ach, erfolglos, ich dachte eben jetzt von Erfolg an. Ach so, ja krass, das ist ja auch, geht in eine ganz andere Richtung, aber okay. Nee, okay, dann weiter bitte.
Und dann habe ich halt verstanden, wenn ich im Online-Business sein möchte, muss ich wirklich Social Media machen. Das ist einfach die Plattform, präsent zu werden. Hab's dann mit Instagram versucht, war dort auch erfolglos. Und dann bin ich bei LinkedIn gelandet und das ist wirklich meine Hut. Okay. Also da bin ich sehr aktiv seit 2,5 Jahren und meine Methode war wirklich, mir dort ein richtiges Netzwerk aufzubauen. Also auch dort habe ich jetzt nicht einfach Leute angeschrieben, sondern wirklich mir ein Netzwerk aufgebaut, in den Austausch gegangen, viele virtuelle Kaffees getrunken, einfach, dass man sich kennenlernt. Und mittlerweile habe ich ja auch parallel zu dem Podcast, den Nina und ich zusammen haben, den Bubblecast, wo ich Gäste aus LinkedIn interviewe, meine LinkedIn-Bubble. Und so hat es sich ergeben über die Zeit, dass darüber die Kunden zu mir kommen, durch meine Präsenz bei LinkedIn, dass ich angeschrieben werde, dass ich empfohlen werde durch Personen aus meinem Netzwerk und auch Podcast-Gäste sind meine Kunden geworden. Und natürlich dann durch Bestandskunden, durch Empfehlungen. Also das wird dann mit der Zeit multipliziert, es sich dann irgendwann zum Glück.
Ja, ja. Und Nina, wie war das bei dir?
Ja, bei mir war das so, dass ich gestartet bin. Als ich gestartet bin, habe ich einfach allen davon erzählt, was ich jetzt mache. Und so kamen schon die ersten 2 Kunden zu mir, weil irgendjemanden kannte, mal gehört hat, Mensch, der braucht hier oder da Unterstützung. Hier, ich habe einen Bekannten, der ist selbstständig und braucht jemanden, der ihm Rechnungen schreibt und der ihn dabei unterstützt. Oder in einem Online-Shop mal hilft oder wie auch immer. So kamen so die ersten Kunden zu mir. Aber was Cordula gesagt hat, ist natürlich richtig. Wir haben natürlich ein Online-Business und müssen natürlich online sichtbar sein. Und sagen wir beide ja auch immer wieder, das größte, wichtigste ist einfach ein großes Netzwerk. Vernetzen, vernetzen, vernetzen. Mit möglichst vielen Leuten sprechen, auf Online- und Offline-Veranstaltungen gehen. Einfach sich bekannt machen, damit die Leute wissen, was tut man, weil Unternehmer sprechen mit anderen Unternehmern, Unternehmerinnen sind in Unternehmerinnen-Netzwerken und jeder kennt irgendjemanden. Und so ist es einfach, dass man häufig dann einfach auch irgendwann weiterempfohlen wird. Also das ist, ich glaube, meine aktuellen Kunden habe ich fast alle über Empfehlungen bekommen. Ab und an gibt es auch vielleicht mal auf der einen oder anderen Plattform vielleicht eine Ausschreibung oder jemand sucht halt jemanden und dann kann man halt auch direkt darauf reagieren. Aber dass ich jetzt konkret kalte Leads anschreibe, ist eher nicht der Fall.
Ja, ja, ja. Ja, okay, aber also so kalte Leads anschreiben, das ist ja auch, das sehen wir ja auf LinkedIn auch immer wieder, ne, so, oder auch auf Instagram gibt's das ja auch. Also was da immer für Anfragen kommen, sie werden inzwischen teilweise qualitativ besser, dann sehe ich so, okay, guck mal, also da scheint ein neuer Kurs irgendwie unterwegs zu sein und jetzt, also so, wo man dann doch ein bisschen mehr auf Wertschätzung geht, aber so insgesamt ist es dann jedes Mal so, wo ich denke so, nee, mach das nicht so, also ne, und nicht beim ersten Mal mit der Tür ins Haus oder auch nicht so durchsichtig, weil ich meine, wir kennen das ja, ne? Wir kennen das ja auch, wenn uns, keine Ahnung, Vodafone oder die Telekom anrufen, ne? So spreche ich mit Frau Anja Niekerken, dann denke ich immer gleich, nein. Also, ne, so das Erste, was ich denke, so, schön, dass ich sie erreiche. Und dann denkst du, nein, also dann habe ich schon das zweite Nein im Kopf. Warum machen Leute das? Also so, das geht doch viel einfacher.
Ja. Ja, ja, diese Fragen immer, darf ich dir mal was zu deinem Profil sagen oder sonst was? Das ist ja auch, ist ja total, ist ja die falsche Richtung quasi. Denn wir wollen ja, dass Kunden ein gutes Gefühl mit uns verbinden, dass sie ein gutes Gefühl haben, wenn sie mit uns zusammenarbeiten. Wenn ich auf jemanden zugehe und sage, du, dein Profil sieht aber scheiße aus, das soll ich das mal mit dir verbessern, da fühlt er sich ja schon total negativ und dann bekomme ich ja sofort mit einer negativen Message rüber. Das kann ja gar nicht gut werden. Also das ist ja ganz, frag mich auch immer, wer da draußen solche Sachen predigt, bitte schreibt möglichst viele Leute an. Also ich sag meinen Mentees zum Beispiel auch immer, nehmt euch die Zeit und schaut euch das Profil der Leute wirklich an. Wie viele Nachrichten ich kriege, ja, was machst du denn so beruflich? Ja, guck doch in mein Profil. Interessiert es dich wirklich oder ist das einfach nur eine Floskel? Was soll das denn? Also, ja, oder solche Sachen, wo man, ja, so allgemeine Fragen, wo man genau weiß, das ist halt Copy-Paste, ne? Oh, wie tolle Idee, wie kommst du immer auf sowas? Habe ich neulich gekriegt. Witzig, ah, ja. Dabei hatte ich irgendwie zwei Stories vorher gerade erzählt, wie ich darauf kam, dass ich darüber jetzt mal sprechen wollte. Also es zeugt halt immer davon, dass man sich überhaupt nicht mit dem Gegenüber beschäftigt hat. Das ist halt total, ist nicht wertschätzend und darauf habe ich auch keine Lust. Und nee, gewinnt man, glaube ich, keine Kunden.
Nee, das stimmt. Also ich hab zwischendurch immer mal wieder, kriege ich so Sachen, du willst doch auch sicherlich 2 Kilo abnehmen. Und ich antworte da immer drauf, es ist ein Megaspaß und ich schreibe immer zurück so, hast du mich gerade fett genannt? Danach kommt nichts mehr und poste das dann natürlich auch auf Instagram halt, ne, so, weil alles ist ja irgendwie Content und die Leute feiern das total ab. Aber mittlerweile fragt mich keiner mehr. Ich glaube, ich bin in der Bubble schon bekannt. Es ist echt sehr schade. Aber naja. ich würde gerne nochmal so auf das Thema eingehen, ne, so bei LinkedIn sich vernetzen, weil Cordula, du hattest gesagt, dass das so schrittweise so dein Weg war. Wie bist du da vorgegangen? Weil du wirst ja nicht solche Anfragen geschickt haben, sondern wie vernetzt du dich, wie gehst du vor, um neue Leute oder zu finden und um dein Netzwerk entsprechend aufzubauen auf LinkedIn?
Also bei mir ist es tatsächlich so, dass ich zum einen viel zu viel bei LinkedIn bin. Und auch schon von Anfang an, ich lieb's einfach. Und ich achte gar nicht so auf Zielgruppe oder es ist ein interessanter Kunde oder Person, sondern ich genieße die Menschen. Also ich gucke mir die Posts an, wenn jemand cool schreibt, dann vernetze ich mich und sag vielleicht auch mal, bei deinen Posts krache ich mich immer weg. Und manchmal kommt dann zurück, wollen wir mal Zoom oder so. Aber gar nicht, dass es jetzt ein Kunde werden muss, sondern wirklich Austausch. Also ich kommentiere auch total gern bei Posts. Ich poste selber auch und freue mich über Kommentare und gehe darauf ein. Aber es geht schon eher danach, wie gefallen mir die Menschen. Finde ich den witzig, finde ich den interessant oder finde ich ihn besonders polarisierend? Und ja, dann gehen wir oft in den Austausch. Ganz spannend, lade ich zum Podcast gerne auch ein.
Ah, krass. Okay, also so, ich finde das finde ich ja mal einen ganz anderen Ansatz, ne? So, weil die meisten sagen dann so, ja, und such dir potenzielle KundInnen, dann kommentierst du unter deren Beiträgen und. Das finde ich ja auch alles ganz logisch, aber ich habe da auch keinen Bock drauf. Also so, ne, so, das ist für mich irgendwie so, oh Gott, und jetzt muss ich wieder 5 Kommentare schreiben und das mache ich auch nicht. Ich gehe auch dahin, wo es mir Spaß macht. Ich vernetze mich auch immer mit allen und ich schreibe, also ich schicke tatsächlich stumpf Vernetzungsanfragen ohne Kommentar, ohne alles und dann gucken wir mal, ja, und dann gucken wir mal, wohin die Reise geht, ne? So, dann entweder gefällt uns das, was wir dann sehen und dann geht's weiter oder eben auch nicht. Aber dass ich da jetzt groß irgendwie rumtüdel mit Anfragen und hast du nicht gesehen, mache ich nicht.
Ja.
Nina, gut, du nix. Ja.
Ist ja auch gut, weil die Zielgruppe ergibt sich ja schon alleine oder häufig in den meisten Fällen, zumindest bei uns VAs, ist es meistens so, es wird bei dir wahrscheinlich auch ähnlich sein, ergibt sich ja daraus, ja, mit wem du zusammenarbeiten möchtest. Also, und das sind ja meistens Menschen, die dir irgendwie ein bisschen ähnlich sind oder dann ein ähnliches Interessengebiet haben. Ich nehme da mal gern das Beispiel so als Veganer, so, wenn ich mit meinen Mentis darüber spreche, wenn du jetzt als wenn du Veganerin bist und da wird nicht gerade dein potenzieller Kunde wird nicht gerade das Steakhouse nebenan sein, da wirst du keinen Bock drauf haben, die auf Social Media oder so zu unterstützen mit irgendwelchen ständigen Posts über Steaks oder so. Das ist ja Quatsch, sondern du wirst dich natürlich mit den Leuten vernetzen, mit denen es halt auch Spaß macht, dir es Spaß macht zu sprechen. Und das, finde ich, ist halt super, super wichtig, gerade auch in unserem Job, weil wir sehr, sehr häufig mit Einzelunternehmern zusammenarbeiten. Und das, was die machen, deren Business ist deren Baby. Und das ist sowieso schon super schwer, super schwierig für die, da Teile oder Dinge abzugeben. Denn das ist ja deren Leben, das ist deren Business, deren Baby. Und wenn sie mir das Vertrauen schenken und sagen, du kannst einen Teil von meinem Business mit übernehmen, das ist ja eine super vertrauensvolle Sache. Und deswegen ist es super wichtig, dass das Vertrauen da ist, dass man in der Zusammenarbeit einfach sich gut versteht. Denn in der Regel ist die Zusammenarbeit ja sehr, sehr eng. Also zumindest bei Cordula und mir ist es so, dass wir auch relativ viele Bestandskunden haben. haben, die wir halt auch langfristig betreuen. Wenn man jetzt eine Projektarbeit hat, wo ich vielleicht nur eine Webseite erstelle, als einmaliges Projekt, dann mag das ein bisschen anders aussehen, wobei auch da ist es einfach super wertvoll, wenn man sich gut versteht.
Das ist naja, klar. Naja, klar. Also ich sag mal, wenn also meine Webprogrammiererin, wenn wir uns nicht mögen würden, die wird wahnsinnig mit mir werden, weil also na so ich komme dann, weiß ich nicht, sonntags abends um 18 Uhr gucke ich nochmal auf meine Webseite und denk so, nee, das funktioniert aber nicht. Und dann schreibe ich auch sofort eine E-Mail. Ich erwarte nicht, dass sie das sofort macht, aber es muss aus meinem Kopf raus und na so, und das setzt dann natürlich, manche Leute setzt das unter Druck, dass sie dann gleich arbeiten müssen, aber na so, wir wissen halt ganz gut, was ist sofort, was nicht, ne? So, wenn sofort sein muss, schreibe ich auch sofort, ansonsten schreibe ich meistens, ich versuche es zumindest, ne, so bei Gelegenheit drunter zu schreiben. Und aber ne, so das muss man natürlich auch abkönnen. Aber ich fand ganz interessant eben, Nina, dass du auch gesagt hast, eine Webseite bauen. Machst du sowas auch? Also, weil das ist ja sowas, wo man denkt so, virtuelle Assistentin, die machen doch in Anführungszeichen nur Excel-Tabellen.
Nee, wie ich ja vorhin schon sagte, also ich persönlich nicht. Ich baue keine Webseiten. Ich habe meine eigene gebaut. Das reicht auch dann.
Das verstehe ich.
Also es war ein schönes Projekt und ich bin auch froh, dass ich weiß, wie das geht und dass ich das auch selbst machen kann. Aber für andere mache ich das nicht. Aber es gibt natürlich Menschen, die da einfach Spaß dran haben und die das als Dienstleistung anbieten. Ich sagte ja vorhin schon, es gibt über 100 mögliche Dienstleistungen. Der Begriff virtuelle Assistenz wird durch dieses Wort Assistenz oft genau damit eben gleichgesetzt, dass man jemandem zuarbeitet und einzig assistiert. Grundsätzlich kann man aber diesen Begriff halt auch mit dem Begriff Freelancer oder freier Mitarbeiter oder wie auch immer gleichsetzen. Und da geht es wirklich von Webdesign über Blog-Service, über Podcast-Service, Social-Media-Management, was auch immer man irgendwie outsourcen kann. Das kann alles eine VA übernehmen. Und für fast alle Dienstleistungen, die es da draußen gibt, gibt es, glaube ich, auch virtuelle Assistentinnen.
Ja, das ist ich finde das so krass, weil ich höre das auch immer bei anderen PodcasterInnen, die mir dann sagen so, ja, dann gebe ich das zu meiner Assistentin oder zu meinem Assistenten in den Schnitt, die schneiden das dann. Und wo ich dann immer so denke, wie die schneiden das? Die waren doch gar nicht beim Interview dabei. Du weißt doch gar nicht, was schneiden die denn raus? Wie wissen die das denn? Und das fasziniert mich total, sowas zu machen. Oder also, ne, dass Leute sowas machen. Auf der anderen Seite denke ich so, naja, komm, wenn ich ein Interview geschickt kriegen würde, würde ich das auch schneiden können. Also, ne, so, wenn man weiß, wie geschnitten wird und wenn man weiß, was der andere will. Klar geht das auch.
Genau, viele sind vielleicht auch gar nicht so technikaffin.
Ja.
Also gerade das Thema Coaches oder andere Einzelunternehmer, die vielleicht als Trainer oder so unterwegs sind, die müssten sich ja jetzt erst tief in diese Technik einarbeiten. Also ich persönlich weiß auch nicht, wie das geht. Bei uns im Podcast macht das zum Glück die liebe Cordula. Da bin ich sehr froh, weil das ist überhaupt nicht in meinem Portfolio. Ich müsste mich total intensiv da einarbeiten. Und wenn man da mal schaut, wie lange das dauern würde, bis man sich das angeeignet hat, wirklich für seinen eigenen Podcast, anstatt das einfach outzusourcen, da macht es einfach häufig einfach Sinn zu sagen, okay, die Technik, das übernimmst du mal. Und so ist es auch beim E-Mail-Marketing zum Beispiel. Viele wollen ja ein Newsletter haben, kommen aber nicht in die Umsetzung, weil sie einfach die Technik dahinter scheuen. Und wenn du dann jemanden dir an die Seite holst, der einfach sich damit auskennt, der genau weiß, welche Knöpfe man wo dort wann drücken muss und vielleicht auch noch ein bisschen dir einen Hinweis gibt, welche Strategie man jetzt fahren könnte, anstatt einfach nur jede Woche irgendein Newsletter irgendwas rauszuschicken, ja, dann ist das natürlich eine gute Unterstützung.
Ja, auf jeden Fall. Also E-Mail-Marketing ist echt ein gutes Beispiel. Also ich bin am Anfang wahnsinnig geworden, bis ich das rausgefunden habe, wie es geht. Jetzt ist, ne, wenn man es einmal kann, dann ist es natürlich einfach. Ne? So, jetzt ist es für mich echt easy peasy. Aber auch bitte nichts Neues. Ne? Also so, es darf jetzt auch keine technische Veränderung kommen, weil sonst raste ich aus. Das geht gar nicht. Ja, das stimmt. Cordula, du hattest eben gesagt, dass du im Backoffice viel unterwegs bist. Also klassisches Backoffice, viel Excel-Tabellen. Was muss ich mir darunter vorstellen? Ich habe null Vorstellung, was das sein könnte.
Also zum einen für den Bereich Vertrieb, da habe ich ein paar, da mache ich halt wirklich Kontaktrecherche, also Leads raussuchen und da pflege ich deren Kontakteliste oder auch dann, ne, fürs E-Mail-Marketing, dass ich dort die neuen Kontakte hochlade, also auch da das Technische, aber aus den Listen heraus. Dann zum Beispiel für den Rechtsanwalt, da sind wir im Bereich Nachlassabwicklung, also alles, was mit Erben zu tun hat. Mhm. Und da mache ich die ganze Kontoaufdröselung in Excel, die ganzen Einnahmen und Ausgaben und schicke dann die aufgearbeiteten Listen raus. Also das sind so die trockensten Sachen, die ich mache, würde ich sagen. Oder halt auch für irgendwelche Unternehmen neue Daten ins CRM einpflegen.
Ah, okay, also so diese klassische CRM-Arbeit, das ist so das, was du unter diesen Excel-Listen verstehst. Ja. Okay, ja, also das kann ich einigermaßen nachvollziehen. Ich habe nämlich, also zu meiner Zeit, als ich noch Führungskräfte-Coachin war, da habe ich auch ein CRM-System gepflegt, ne, so wann die Termine sind, wann ich wen angeschrieben habe, ne, so wann der nächste Kontakt ist und. Und das nimmt schon sehr, sehr viel Zeit in Anspruch. Und das wäre dann sowas, was du sozusagen übernimmst. Ah, genau. Okay. Wenn man euch beide buchen will oder wenn man euch beide sucht, wie findet man euch denn? Also mal abgesehen von LinkedIn. Nina, wo bist du denn unterwegs? Bist du auch auf LinkedIn oder bist du irgendwo anders auf Social Media unterwegs?
Ja, ich bin auch auf LinkedIn, aber auch relativ viel auf Instagram. Ich bespiele beide Kanäle, machen mir einfach beide Spaß. Das ist phasenweise etwas unterschiedlich. Manchmal bin ich mehr auf Instagram eine Weile, dann bin ich mal wieder mehr auf LinkedIn unterwegs. Ganz so viel wie Cordula bin ich auf jeden Fall nicht auf LinkedIn. Aber wenn man mich anschreibt dort oder sich mit mir vernetzen will, dann findet man mich auf jeden Fall und dann antworte ich auch in der Regel innerhalb von 24 Stunden.
Ja, okay. Also ich fand's ganz lustig.
Und natürlich die Webseite.
Ja, ja. Also ich fand es ganz lustig, weil Cordula sagte vorhin, also sie hat dann mal mit Instagram versucht und es war maximal erfolglos. Das scheint bei dir dann ja anders zu sein. Also was ist bei dir bei Instagram anders? Also und was gefällt dir da besser? Warum ist das so dein Zugang?
Ich glaube, bei Instagram erreiche ich viel mehr die Leute. Ich bin ja nicht nur virtuelle Assistentin, sondern ich bin ja auch Mentorin für virtuelle Assistenz. Also ich unterstütze auch andere Menschen dabei, selbst zum einen in die virtuelle Assistenz zu starten, aber auch ja ihr Business in der virtuellen Assistenz währenddessen einfach weiter aus- und aufzubauen. Und diese Menschen erreiche ich halt viel, viel mehr auf Instagram. Und als virtuelle Assistentin bin ich auf LinkedIn eher erfolgreich damit, dass ich mich mit Menschen vernetze, die mich eher als Dienstleisterin buchen würden. Ja.
Ah, ich finde das mega interessant, weil ich bin ja immer diejenige, die sagt Zielgruppenanalyse, Zielgruppenanalyse, Zielgruppenanalyse und geht bitte dahin, wo eure Zielgruppe ist und auch das sucht, was ihr anbietet, ne? Weil ich kann natürlich, keine Ahnung, ich kann als Ernährungsberaterin, als Ernährungsberaterin kann ich auf LinkedIn unterwegs sein, wird aber ein Stück weit schwierig. Kann man machen, aber auf Instagram wäre es viel einfacher oder ne, so Pinterest zu bedienen. Und das finde ich ganz interessant, dass du eben beide Kanäle aber eher für unterschiedliche Zielgruppen bespielst. Das finde ich echt mega spannend. Cordula, wo findet man dich außer auf LinkedIn? Auf LinkedIn offensichtlich viel,
auf LinkedIn sehr viel. Und eine Website habe ich auch und ja, dann vielleicht noch bei Spotify durch meinen Podcast, aber ich bin schon sehr LinkedIn-lastig, das stimmt. Und ich finde auch gut, dass du das nochmal mit der Zielgruppe angesprochen hast, das klang vorhin bei mir so lax, ach Zielgruppe, egal, mit jedem vernetzen und schreiben, aber natürlich ganz wichtig, das wirst du bestätigen, natürlich muss das eigene Profil und der Content komplett auf die Zielgruppe ausgerichtet sein, also nur beim Vernetzen kann man da ein bisschen entspannter, was Thema richtiges Netzwerk. Aber es heißt jetzt nicht, dass ich bei LinkedIn einfach nur jeden Tag mein Frühstück poste und darüber Kunden bekomme.
Ja, aber das finde ich ganz cool, dass du da nochmal einhakst.
Ja.
Was sind denn so die Punkte, wo du sagst, so, okay, da sollte man auf LinkedIn auf jeden Fall drauf achten, da sollte man seine Hausaufgaben gemacht haben?
Also mit das Allerwichtigste finde ich, dass im Profil nicht nur virtuelle Assistenz steht, weil wie wir gehört haben, gibt es über 100 Dienstleistungen, sondern schon konkret Dienstleistungen. Also man muss wirklich stehen Backoffice oder Podcast-Schnitt oder E-Mail-Marketing, damit wenn Personen dafür eine virtuelle Assistenz suchen, auch ganz schnell draufkommen. Ich denke, wichtig ist auch, dass die Infobox gut mit Informationen gefüllt ist, damit sich Personen, die eine virtuelle Assistenz suchen, schnell sehen können, bietet diese VA das an, was ich auch wirklich gerade suche, damit man nicht erst mit jeder einen Talk führen muss Und ja, was immer wichtig ist, ist natürlich ein gutes Profilbild, denke ich. Vielleicht schon eine nette Info durch den Banner, dass man sieht, in welche Richtung geht's. Bei mir ist halt extra ganz blau und ganz viel Büro und trocken. Da sieht man schon gleich, dass ich vielleicht nicht die richtige Ansprechpartnerin für Social Media bin, sondern mehr wirklich für Bürokram. Und vielleicht auch ein Profilslogan, dass es sich schon ein bisschen widerspiegelt. Ich denke, dass beim ersten Eindruck man weiß, okay, das ist für den Bereich die VA.
Ja, also es gilt ja im Grunde für alle, ne? So, aber ich finde das ganz gut, dass das in diesem Zusammenhang jetzt auf jeden Fall nochmal zu hören. Ich hatte jetzt gerade eine Frage noch an Nina im Kopf und die ist mir, warum ist mir die jetzt wieder entfallen? Ah, verdammte Inzucht, das kann doch nicht wahr sein. wo ist die Frage geblieben?
Fällt dir später wieder ein.
Ja, wahrscheinlich.
Ja, schickst du sie nochmal?
Ich schick sie hinterher und genau. dann nehme ich sie nochmal auf. Doch, jetzt weiß ich es wieder. Und zwar, was wäre so euer Take dafür, warum sollte ich mir als Solo-Selbstständige oder auch als kleines Unternehmen, warum macht eine virtuelle Assistentin, warum macht das für mich Sinn? Ab wann rechnet sich das für mich?
Ach so, ich habe nicht, wo du antwortet.
Nein.
Jetzt habe ich schon gewartet. Ja, also ich würde sagen, es macht auf jeden Fall Sinn, wenn du merkst, dass du nicht mehr alles alleine schaffst. Also da fängt es schon an, aber es vielleicht auch nicht unbedingt Sinn macht, jemanden fest einzustellen. Außerdem ist es natürlich so, dass so eine virtuelle Assistenz, zumindest bei uns beiden ist es so und auch bei vielen anderen da draußen, kann dich vielleicht nicht nur in einem Punkt unterstützen, sondern auch vielleicht in mehreren Punkten, was auch immer eine schöne Sache ist. Aber sie ist meistens auch für die Gebiete, eigentlich immer für die Gebiete, die sie anbietet, auch eine Expertin, also kennt sich da gut aus. Und ja, du brauchst sie ja zwar vielleicht ein Stück weit einarbeiten, aber häufig kommen wir VAs auch schon selbst mit Lösungsvorschlägen um die Ecke. Gerade wenn du vielleicht nicht mehr so richtig weißt, okay, wie soll ich jetzt das nächste größere Projekt angehen? Ich kann nicht 1000 Sachen gleichzeitig machen. Ich habe auch noch ja vielleicht meine Klienten zu betreuen und sonst was. Ich kriege es nicht hin, jede Woche meinen Newsletter zu schreiben oder ja, ich kann mir den Podcast-Schnitt einfach nicht aneignen, was auch immer. Das sind alles Punkte, wo man sagt, okay, das kann ich jetzt mal auslagern. Macht auch Sinn, im Gegenzug zu einer Festangestellten zum Beispiel oder einem Festangestellten. Du bezahlst halt wirklich nur die Arbeitsleistung, also entweder die Zeit oder das Projekt, den Projektpreis für etwas halt. Du hast keine Probleme mit Urlaubsgeld oder Krankengeld. All solche Dinge fallen natürlich weg. Keine Lohnnebenkosten, die natürlich auch nicht zu verachten sind. Und du bindest dich halt nicht auf Ewigkeiten. Also klar hat man mit einer Angestellten auch irgendwie 4 Wochen Kündigungsfrist in der Regel am Anfang. Aber es ist ja schon ein relativ großer Aufwand. Und so kann man halt die Zusammenarbeit vielleicht auch erstmal 4 Wochen testen und mal gucken, wie funktioniert das denn? Wie gut bin ich denn auch darin, Dinge abzugeben? Auch das darf ja gelernt werden und ja, so kann man sich da auch anfangen mit wenigen Stunden und das einfach auch größer aufbauen. Ich glaube, das haben wir auch beide schon erlebt, Cordula und ich, dass wir mit Kunden einfach mit einem kleinen Stundensatz angefangen haben, dass die gesagt haben, okay, ich möchte mal eine Kleinigkeit hier auslagern, das kriege ich nicht mehr alleine hin und dann einfach mit der Zeit gemerkt haben, boah, das ist so eine Entlastung, ich kann in der Zeit einfach so viel Besseres, anderes machen, ich kann endlich mal wieder mit meiner Familie frühstücken und muss nicht immer sofort am Rechner sitzen, ich kann vielleicht mal wieder Urlaub machen, ich kann vielleicht endlich mal wieder zum Sport gehen, weil einfach ich weiß, die Dinge, die wichtig sind, laufen, weil das einfach jemand anders für mich übernimmt.
Ja, das ist ein guter Hinweis. Ich finde vor allen Dingen den Teil wahnsinnig gut zu sagen, ach ja, guck mal, ne, so für einen Festangestellten, für eine Festangestellte reicht auch die Arbeit gar nicht, ne, so da lohnt sich das nicht oder auch jetzt auch Minijob wäre auch zu viel, zu sagen, ja komm, ey, dann machen wir das halt mal irgendwie 2-3 Stunden die Woche und dann gucken wir mal, ob das mir hilft, ob wir uns verstehen und na, so gegebenenfalls können es dann ja auch noch ein paar Stunden mehr werden. Ab wie viel Stunden ist es denn üblich, sag ich mal, eine virtuelle Assistentin zu engagieren? Also weil für eine Stunde denke ich mir immer so, lohnt sich das oder ist es eher so eine Geschichte, ja komm, so ab 3-5 Stunden machen wir das?
Also ich habe tatsächlich Kunden, die in manchen Monaten nur eine Stunde oder 2 mit mir haben, ja. Und dann haben sie aber in anderen Monaten teilweise auch mal 10 oder 20 oder 30, also auch je nach ihrer Auftragslage. Ich organisiere mich da, bin da auch recht flexibel. Aber es kommen auch Monate vor, wo es mal nur eine Stunde ist oder auch mal, ich hatte auch schon mal, dass es 30 Minuten waren.
Ja, und ist das also... Ja, und geht ihr dann so vor, dass ihr sozusagen ein Paketpreis macht und oder wird wie ist das vertraglich geregelt? Wird das dann immer wieder neu gebucht oder wie macht ihr das vertraglich?
Ist unterschiedlich, kommt ein bisschen auf die Dienstleistung an. Ich habe tatsächlich noch einige wenige Dienstleistungen, die ich auf Stundenbasis abrechne, ganz einfach, weil sich das anders schlecht handeln lässt und das auch für beide Seiten völlig in Ordnung ist. Ich habe aber auch Dienstleistungen, zum Beispiel ist das im E-Mail-Marketing relativ üblich, dass man ein Paket bucht, ich sag mal mit 2 Newslettern im Monat und das und das und das gehört noch dazu, ne? Dieses Ganze drumherum vielleicht, das wird genau abgesteckt im Angebot und kostet Summe X und dann weiß der Kunde genau, okay, das bekomme ich jeden Monat geliefert und das kostet mich Summe X. Und anders ist es zum Beispiel häufig auch im Kundenmanagement. Man kann auch im Kundenmanagement natürlich so einen festen Satz vereinbaren und dann muss man nicht ständig die Zeit checken. Das ist auch völlig in Ordnung. Aber es gibt natürlich auch gerade im Kundensupport den Fall, dass man einfach die Zeit checkt, in der man den Kundensupport bedient und dann am Ende des Monats einfach die Rechnung schickt. Da kann man das unterschiedlich, das ist je nach Kunde ein bisschen unterschiedlich. Man kann sich einigen darauf, dass man sagt, okay, dass der Kunde sagt, das ist meine Maximalanzahl an Stunden, die ich gerne von dir hätte. Und man sagt einfach in der Mitte des Monats oder wenn die Hälfte der Stunden rum ist, einmal kurz Bescheid, pass auf, ne, wir sind jetzt hier bei Stunden so und so viel und die anderen sind jetzt noch offen, was sollen wir machen? Und so ist man halt auch, man ist ja die ganze Zeit im Austausch mit dem Kunden.
Ja, ja. Ah, das finde ich ganz interessant. Also ich habe das mit meiner Programmiererin habe ich das auch. Also wir haben einmal einen Jahresvertrag, ne? So da ist irgendwie sind so und so viele Stunden sind da mit drin. Und wenn ich drüber komme, dann muss ich halt mehr bezahlen. Also relativ einfach geregelt. Das ist im Grunde ist es bei euch auch so, oder?
Ja.
Also ich habe für Dienstleistungen wie Podcast-Technik und E-Mail-Marketing Pauschalen, aber bei allen anderen Sachen im Backoffice habe ich wirklich mit Zeitticker. Und da ticker ich den ganzen Monat mit einem Zeiterfassungstool und am Monatsletzten kriegen alle ihre Rechnung.
Ah ja, okay. Aber es ist ja auch völlig in Ordnung, ne? Und dann, wenn man dann genau sieht, ach so, guck mal, ne, so da hat sie 25 Minuten gearbeitet, da so und so viel. Und das, ich bin ja schon wieder technikbegeistert, ne? Ein Zeiterfassungstool, also das läuft dann nebenher und dann machst du das an und machst das aus und dann sieht man genau, was du dann abgerechnet hast oder wie?
Genau, ich nutze Time Buzzer und das ist buchstäblich ein kleiner Buzzer. Okay. Und da kann ich alle Kunden hinterlegen und die haben auch unterschiedliche Farben und dann drehe ich am Rädchen und buzzer los, wenn ich für den Kunden was mache und buzzer wieder drauf, wenn diese Tätigkeit fertig ist und drehe zum nächsten Kunden, also weil ich auch so technisches Equipment sehr mag. Genau, und dann ist es für jeden Minuten genau abgerechnet. Und in der Tat fragen manchmal welche zu Anfang oder andere, die nicht mit einer VA zusammenarbeiten, aber wo ist denn da, ne, wie kann man da vertrauen oder woher weiß ich, dass richtig abgerechnet wird? Und da denke ich immer, in der Werkstatt oder wenn ich jemanden für meinen Kühlschrank hole, kontrolliere ich ja auch nicht, ist die abgerechnete Zeit das, was die Person wirklich gemacht hat. Und wir sind ja alles Dienstleister. Also würde irgendeiner meiner Kunden das Gefühl haben, ich betuppe ihn mit der Zeit, dann würde er ja einfach die Zusammenarbeit mit mir aufhören. Also ich könnte es mir gar nicht erlauben zu betuppen. Deswegen finde ich die Frage immer ein bisschen urig, weil als Dienstleister muss man ja ehrlich sein, damit man für immer Kunden hat.
Ja, aber das ist natürlich dann häufig, also ich sag mal, ne, ich komme ja aus dem Führungskräfte-Coaching ursprünglich und das ist natürlich so ein bisschen Führungsschwäche, ne? So, weil Vertrauen ist halt keine Einbahnstraße, ne? So, man muss sich ja gegenseitig vertrauen. Also ihr müsst euren Kunden ja auch vertrauen, dass sie bezahlen, zum Beispiel.
Ja.
Ne? So, weil ihr geht ja in Vorleistung und rechnet dann ab irgendwann, ne? So, oder ein Teil wird vielleicht über Vorkasse gemacht, aber wir müssen ja als Dienstleistende müssen wir ja genauso sagen, so, ach so, ja, ich muss dir ja auch vertrauen, dass du mir dann irgendwann das Geld gibst. Also ja. Es ist ja, am Ende ist es ja das Gleiche. Das ist, aber das finde ich ganz lustig, weil das sind so Fragen, die habe ich früher, als ich also ne, so Marketing oder so offene Arbeiten nochmal zwischendurch auch gemacht habe, habe ich auch bekommen. Ne? So, weil ja, wie rechnest du das denn ab? Woher soll ich denn wissen, ob du für den Text jetzt so und so lange oder so und so lange gebraucht hast? Da habe ich gesagt, nee, das weißt du nicht. Musst du mir schon vertrauen. Das ist so.
Und aber grundsätzlich ist das ja in Unternehmen auch so. Also,
ja.
Also ich kann ja auch nicht ständig meine Mitarbeiter kontrollieren, wie viel Zeit die jetzt wohl wirklich in der Kaffeeküche rumhängen, mit der Kollegin nebenan quatschen. Da würde ich sogar vermuten, dass wir als Solo-Selbstständige und Einzelunternehmer zu Hause, dass das ja eher noch ein bisschen ja konkreter abgerechnet wird. Also wir stoppen halt wirklich die Zeit, die wir wirklich arbeiten und ja, haben ja nicht die Kollegin nebendran, wo dann mal eben eine halbe Stunde verschwatzt wird.
Ja, aber da sagst du was, also weil das wäre jetzt auch genau mein Gedanke gewesen, ne? So, und da gibt's natürlich auch Chefs, die gerne alles von A bis Z durchkontrollieren wollen. Aber am Ende ist es ja so, ne? So, je schneller wir als FreiberuflerInnen dabei sind und je schneller wir fertig sind mit irgendwelchen Sachen, dann ist das für uns ja wieder ein Grund, uns wieder zu buchen. Also, ne, so umgekehrt wär's ja ein Grund, uns nicht mehr zu buchen. Aber wenn wir schnell fertig sind, dann werden wir ja wieder gebucht. Und ich will ja nicht bezahlt werden dafür, dass ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, mal auf Facebook gucke, was da noch so los ist, ob da noch irgendjemand schreibt. Also, ist ja Quatsch.
Ja.
Das stimmt. Ach, krass. Also, so, ich habe auf jeden Fall echt viel erfahren, also so über die Welt der virtuellen Assistenz, weil mir war das gar nicht so klar. Ich kenne das natürlich aus meinem, ne, so aus meiner Marketingbrille heraus, kenne ich das natürlich, ne, so dass das Newsletter aufgesetzt werden oder dass ein Podcast aufgesetzt wird oder solche Sachen. Aber dass zum Beispiel ein CRM-System komplett bedient wird oder, ne, so was da alles noch dahinter steckt, das war mir alles nicht so klar. Oder auch Rechnungen schreiben überhaupt, ne, so da bin ich jetzt auch schon am Überlegen. Ja, Rechnungen schreiben finde ich auch doof, ne, so ich versuche das auch irgendwie so weit auszulagern wie möglich. Das Geld kriege ich gerne, ne, also dass wir uns nicht missverstehen. Also Geld kriegen finde ich super, aber Rechnungen schreiben finde ich ganz, ganz furchtbar. Und wenn man sowas auslagern kann, das ist klasse. Ich hatte ja eben schon gesagt, wo man euch findet, also auf jeden Fall auf LinkedIn, und ich verlinke eure beiden Homepages auch noch unter diesem Podcast in den Shownotes. Und ja, das war's letztendlich so von mir. Ich danke euch für eure Zeit und ich gehe mal davon aus, dass ihr demnächst ein paar Anfragen bekommt hier aus der Community.
Ja, vielen Dank, dass wir Gast sein konnten. Hat total Spaß gemacht. Du hast auch tolle Fragen gestellt.
Ja, das sehr fand schön. Ich auch. Danke, Anja. War sehr, sehr schön.
Vielen Dank euch beiden.
Ja, großartig. Da haben wir doch so einen Abriss aus virtueller Assistenz, LinkedIn, ein bisschen Instagram, Marketing, wie man auf sich selber aufmerksam macht und was virtuelle Assistenzen alles machen und wie man auch zu der richtigen virtuellen Assistenz kommt, haben wir doch alles irgendwie so ein bisschen abgedeckt, oder? Fand ich nicht schlecht. War mal ein bisschen was anderes und vor allem, wenn du solo selbstständig bist oder ein kleines Unternehmen, hast du schon mal über eine virtuelle Assistenz nachgedacht? Wenn ja, wo du Cordula und Nina findest, hast du ja jetzt gehört, verlinke ich dir auch hier in den Shownotes. Ansonsten bleib mir gewogen und wenn es dich interessiert, am 22. Mai mache ich eine Live-Masterclass, dauert so 2 bis 3 Stunden, je nachdem wie viele Fragen kommen, zum Thema Über-mich-Seite auf deiner Homepage. Denn die Über-mich-Seite ist die Seite, die nach der ersten Landingpage, also nach der Homepage, direkt als nächstes angeklickt wird, oder die Über-uns-Seite in Unternehmen. Und das ist auch die, wo die meisten Leute wieder flüchten. Und das ist die Seite, wo du am meisten InteressentInnen auch wieder verlierst. Warum? Weil diese Seiten meistens Ego-Seiten sind. Wir sind, ich habe, ich. Und wie du es besser machst, wie du deine Über-mich-Seite zu einem echten Lead-Magneten machst, wo du Kontakte wirklich drüber generieren kannst, Anfragen reinholen kannst, wo die Leute dann nicht mehr gleich abspringen, das erarbeiten wir im Workshop. Achtung, es ist kein 0-Euro-Workshop, kostet ein bisschen was. Verlinke ich dir auch hier in den Shownotes, falls du wissen willst, wie du zu dem Workshop kommst und jetzt nicht in die Shownotes reinkommst, schick mir einfach eine E-Mail unter fragen@anjaniekerken.de und ich schicke dir den Link zu allen weiteren Informationen. Oder du kommst in meinen Newsletter, da kriegst du die Informationen sowieso täglich mit
Content-Tipps. Huhu! That's it, folks and friends. Mein Name ist Anja Niekerken. Das war der Content-Marketing-Podcast von Unbekannt zu Ausgebucht. Tschüss, bis zum nächsten Mal.